Der Podcast.
Folge 196: Brücken und Krücken in NRW.
Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich melde mich hier aus Lampukistan. Hier fehlt es am nötigsten. Falls ihr gerade nicht wisst, was das soll, meine Damen und Herren oder liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zu Folge 196 von Lucke und Hengstmann, eurem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute wird viel gezwinkert und wenig gelacht, darum begrüße ich aus Berlin den Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Friedhelm Brebeck, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, ja. Der Held meiner Kindheit. Es ist ja immer, man hat ja so Kindheitserinnerungen. Und bei mir war es, das Coolste war, abends um 8 Uhr heimlich hinterm Sessel zu liegen oder zu sitzen, während die Eltern was ganz Schlimmes in der Tagesschau gucken, nämlich den Balkankrieg.
Und das ich hatte jetzt gerade, also während die Eltern was ganz Schlimmes und ich wollte gar nicht wissen, wie dieser Satz weitergeht.
Nein, aber das war dann eben, und da war immer, also der fand nur an Tagen statt, wo Friedhelm Brebeck Dienst hatte und die Stimme war geil.
Also, Friedhelm Brebeck ist ein sogenannter Außenreporter, sagt man Außenreporter.
Jetzt dachte ich, du sprichst wieder von Synchronsprechern, weil das hätte ja auch sein können. Also das ist
genau.
Ja.
Ein Korrespondent der ARD vermutlich aus Krisengebieten. Mhm. Ich kenne Friedhelm Brebeck tatsächlich nicht als Friedhelm, sondern es gab mal eine CD, die hieß Zu gut fürs Fernsehen. Da haben 5 Comedy-Autoren, unter anderem Moritz Netenjakob, der Name wird dir sicherlich was sagen, dann der erste Autor von Pastewka, Chris Galetnecki, genau. Und noch 3 weitere, die haben Sachen vorgestellt auf Comedy-Tour, die sind auf Deutschland-Tour gegangen und haben Sachen vorgestellt, die von Comedy-Formaten wie RTL Samstagnacht, Freitagnacht-News und so weiter und so fort abgelehnt wurden. Und eine Sache war von Chris Galetnecki, Friedhelm Brebeck berichtet aus irgendwelchen fiktiven Orten, darum sagte ich Lampukistan, das ist aber eigentlich ja aus Switch Reloaded, wo Michael Kessler immer Peter Klöppe imitiert hat und wurde immer eine Live-Schalte nach Lampukistan gemacht. Aber Friedhelm Brebeck hat auch aus solchen Gebieten, aus Björnjatsch zum Beispiel, hat er berichtet. Und Running Gag dieser Friedhelm Brebeck-Stories waren immer, dass, ja, hier die Bevölkerung muss anstehen für 1 Liter Milch, während bei uns das Safran in der im Journalisten-Catering ausgegangen ist. Wir mussten uns gestern schon mit selbstgemachten Hefezöpfen begnügen oder so. Das war so die Gagstruktur von dem Ding.
Und der ist jetzt wie bei Friedrich Merz, wenn er im Ausland im Hotel ist und frühstücken will.
Genau. Und der ist jetzt verstorben, oder wie?
Der ist verstorben und irgendwie, also... genau, also da habe ich halt wieder dran gedacht, dass ich den Namen, weil das ist ja auch so ein Name, also da dachte ich, wenn man den zum ersten Mal liest, Friedhelm Brebeck, was ist denn, also das könnte ja von Loriot sein, also das ist so ein typischer Loriot-Name, wo ganz viele verschiedene Vokale und ganz viele so, also aber er kann gerade noch so existieren, das ist ja immer, das ist bei, wenn man sich komische Sachen ausdenkt, vor allem komische Namen, ein Name, den keiner hat, der ist ja dann viel weniger komisch, wie zum Beispiel Malte Maria Spätzstößer Pinzenskrügler, ist ja viel weniger komisch als es Friedhelm. Nein, also sage ich jetzt mal nichts.
Naja, aber das ist ja Studienrat Schwemmle. Ich weiß nicht, ob es den jemals gegeben hat.
Ja, hast du auch wieder recht. Ja.
Also nee, also für mich ist der Name total fremd, aber ich glaube, dass er so im württembergischen Raum schon...
Ich meine mich zu erinnern, dass ich den Nachnamen Schwemmle tatsächlich irgendwie... Also im Schwäbischen gibt es also diese Leute, die dürfen per Gesetz auch nicht auswandern. Die müssen im Schwabenland bleiben. Und
das ist aber schade, dass Herr Dr. Schäuble dann doch immerhin Innenminister, Finanzminister und dann sogar Bundestagspräsident war.
Genau, und nie in Baden-Württemberg, immer in Bonn und Berlin, ja.
Ja, ganz kurz nochmal zum Tod von Friedhelm Brebeck. Weißt du zufällig, wie alt er geworden ist?
Über 90, wobei der Stimme nach wäre es ja noch älter gewesen. Und ich habe den neulich mal, oder nicht neulich, aber dann habe ich mir irgendwie so ein Radio-Interview gefunden, weil der war, der lebte im Ahrtal und hat da eben ganz viel verloren damals, 2021, bei dieser Flut. Und da wurde er dann interviewt darüber.
Aber nicht so viel wie Armin Laschet.
Genau, das stimmt eigentlich. Und ich habe gedacht, die Stimme ist jetzt viel besser oder viel gesünder als damals. Geht das?
Ja, vor allem viel lustiger.
Ja, ich fand immer, optisch sah der aus wie die Hallervorden und dann die Stimme, das passt überhaupt nicht. Also da,
Textbildschere, Hashtag Textbildschere. Am geilsten war das letzte Kleinkunstfestival aus Berlin, also hier aus den Wühlmäusen. Ja? Mhm. Was ich gesehen habe, da hatte Hallervorden keine Lust oder hat sie von der Nutte ein Blatt, ich weiß es nicht. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder Hörer verloren. Was habe ich böse Sachen gesagt? Es tut mir leid, nehme alles zurück, das piept sich nachher raus. Piep, oh, war an der falschen Stelle, egal. da hat sein Sohn diesen Ehrenpreis der Wühlmäuse überreicht. Johannes Hallervorden.
Aber die Stimme hat er irgendwie aber noch
die
gekriegt.
Stimme, 1:1, die Stimme von seinem Vater.
Ja, aber der ist noch kein 30, der Typ.
Ja. Ja, der ist jünger als du und spricht wie, egal. Ich will das jetzt hier wirklich nicht zu einer Kategorie werden lassen oder so, aber über einen Tod diese Woche möchte ich vielleicht doch noch ganz kurz sprechen, und zwar Gerd Knebel. Mhm. Das tut mir doch sehr, sehr, sehr leid. Mitglied des Duos Badesalz, ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz unser Humor, aber doch eigentlich schon. Ich mochte die immer sehr. Also, also hast du diesen Badesalz-Film Abbutze jemals gesehen? Wenn du den nicht gesehen hast, guck ihn dir mal an.
Okay.
Der ist zwar krank und teilweise vom Humor her, aber irgendwie ist der hochphilosophisch. Ich war völlig entsetzt, als ich diesen Film vor 20 Jahren oder als er rauskam, das erste Mal gesehen habe, weil damit hätte ich gar nicht gerechnet.
Mhm.
Der Film ist im gewissen Sinne sogar, also er ist zumindest eins, er ist nicht schlecht. Er ist für einen Film eines Komiker-Duos aus Frankfurt am Main doch wirklich gut. Und meine Lieblingsbadesalznummer, muss ich ganz kurz dazu sagen, war als die allererste Anstalt, also Neues aus der Anstalt, die allererste Neues aus der Anstalt 2007, da waren Badesalz zu Gast.
Mhm.
Und haben eine Nummer über Babyfotos gemacht und süße Hundewelpen und haben sich so Fotos gemacht. Oh, ist ja goldig. Oh, das ist so goldig. Guck doch mal hier, der Junge ist so goldig. Und zack, natürlich auch ein Foto von Hitler. Also von Baby-Hitler. Ach, ist das goldig. Oh, der ist so süß. Guck doch mal, wie süß. Der ist so goldig, gell? Ja, Pointe war, als Baby sind sie halt alle süß, aber später weiß man es auch nicht. Ja, so.
Ja, wie bei dir
das
auch.
War halt danke. Aber sowas konnten die halt auch.
Mhm.
Ja, also die konnten alles. Und alles, was die gemacht haben, hatte immer irgendwo so zumindest eine hintergründige politische Komponente. Bis auf vielleicht die Lambada-Nummer. Ich weiß nicht, ob du die Lambada-Nummer kennst, wo Henny Nachtsheim spielt einen Verkäufer in einem, nee, Gerd Knebel spielt einen Verkäufer in einem Musikladen und Henny Nachtsheim kommt als Frau rein und die kaufen einen Omnicord. Omnicord ist so eine Art Synthesizer.
Mhm.
Und kann denn der auch der Lambada? Natürlich kann der Lambada. Und immer diese Bontempi-Rhythmus-Orgel, bum, titi, bum, titi. Das war der Gag der ganzen Nummer.
Ja.
Wie gesagt, Gerd Knebel ist verstorben mit gerade mal knapp 70, glaube ich. Tut mir wirklich, 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 war leider Krebs.
Ja, also das ist eben das Schöne an Deutschland, diese Dialektvielfalt und dadurch eben auch viel Mundart-Kabarett. Das gibt es ja in jedem Dialekt und jeder, der da nicht herkommt, hat vielleicht nicht hundertprozentig diesen Bezug dazu. Bei mir war es, ich meine, ich finde das Hessische auch sehr sympathisch, im Gegensatz zum benachbarten Fränkischen. Das würde ich
das
am liebsten.
Das ist ja dein Hassdialekt, ja.
Genau, das würde ich am liebsten irgendwie tilgen. Wenn es ginge, so. würde ich den in 100 Jahren lebenden Menschen irgendwie alles vorenthalten, was auf Fränkisch ist. Vorteil wäre, man hätte dann überhaupt keine einzige Rede mehr von Markus Söder.
Und doch, aber auf Hochdeutsch, was es nicht besser macht.
Ach so, richtig. Ja, also trotzdem, ja, naja. Und,
oder bist du dafür, einfach alle Franken auszurotten? Das
nein,
ich jetzt schwierig.
So würde ich jetzt nicht denken. Wobei, also das ist auch wieder interessant, wenn man, ich gucke ja immer gern nach Rekorden und die Franken sind ja das Volk oder der Stamm in Deutschland mit den meisten Einwohnern, also den meisten Leuten, ja,
echt?
5 Millionen Leute ungefähr, ohne ein eigenes Bundesland. Also das sind quasi die Kurden, Deutschlands sind das, also weil weltweit europaweit oder beziehungsweise türkeiweit sind es ja die Kurden, die überall sind und dann doch wieder nirgends. Und so ähnlich ist es mit den Franken, die sind ja in mindestens 3, 4 Bundesländern, also Bayern, Thüringen, Hessen und Baden-Württemberg.
Habt ihr auch welche? Ja,
ja klar. Das gab doch mal einen.
So, es gab doch mal einen so ghettoisiert oder was?
Nee, es gab doch mal einen bösen Leserbrief an uns. Ich solle mich doch gefälligst als Franken bezeichnen, weil die Region sich so nennt. Also
war nicht böse, der war nur korrektiv.
Ja, aber also sozusagen von der Sprache her ist es ja auf gar keinen Fall fränkisch. Naja.
Das ist so richtig.
Also ja, das
wobei,
nur dazu.
Wie viel Westfalen gibt's denn? Wobei, da ist ja der Name wenigstens im Bundesland mit drin.
Ja, genau. Also okay. Das Bundesland Franken, das Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ja absichtlich so gegründet worden, als Konglomerat. Die hätten ja vor dem, also sozusagen vor dem Zweiten Weltkrieg, hätten die ja nie von selber zusammengefunden.
Genau.
So ein bisschen wie Baden und Württemberg auch, ja.
Also nee, aber das war ja ein Volksentscheid.
Ja, ein gefakter, aber da kommen wir vielleicht, wir haben ja bald Landtagswahl.
Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen,
Genau. Das ist aber wir schon haben ja bald her, Landtagswahl in Baden-Württemberg und da kann man so ein bisschen historisch nochmal in die...
Da haben wir im Vorgespräch auch nicht drüber geredet, aber ich nochmal ganz kurz, ich habe jetzt gerade aktuelle Umfrage gelesen. Ich sag mal so, wenn Cem Özdemir jetzt vom Aufstieg so weitermacht, die Grünen sind jetzt bei 23%, zumindest gibt es eine Umfrage, wo die Grünen bei 23%, die CDU stagniert bei 29. Das heißt, wenn Cem Özdemir so weitermacht, dann ist er in 40 Jahren Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
Genau. Ja, aber Olaf Scholz würde sagen, eine Umfrage reicht, die ihn in die richtige Richtung weist, weil dann denkt das Volk, ach, der ist ja doch gar nicht ganz abgeschrieben, ach, den wähle ich vielleicht auch.
Genau. Wobei, ich muss ganz kurz dazu sagen, oder fragen, nein, ich muss dich fragen, quasi als Native, wenn jetzt, also es wird ja vermutlich so ausgehen und die einzige realistische Regierungsoption ist ja dann vermutlich Schwarz-Grün, wird Özdemir den Vizeministerpräsidenten machen?
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich ist er das schon 100-mal gefragt worden und 100-mal, für sowas muss man sich als Spitzenpolitiker ja immer so eine möglichst nicht fake ausreden.
Darum frage ich ja jetzt dich.
Ich als Regierungssprecher. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dann auch dort, was weiß ich, einen bestimmten Posten übernimmt, Vize, also Finanzminister ist ja in solchen Zeiten immer wichtig oder Wirtschaftsminister.
Naja, Wirtschaftsminister, ich glaube nicht, dass die CDU sich das von den Grünen das Wirtschaftsressort nehmen lässt. Denn wahrscheinlich eher Wissenschaftsumwelt und also irgendwie.
Naja, als
Vizepartner
hat man schon den ersten Zugriff. Also man darf schon auch sagen, das da hätte ich gern und dann darf der Partner wieder zugreifen. Der kriegt dann das Zweitwichtigste und so weiter.
Naja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass das Wirtschaftsministerium, also mal anders, als es hier zu dieser ersten Jamaika-Koalition in Sachsen-Anhalt kam, da wollte ja die einzige Grüne, also es war klar, die Grünen kriegen einen Ministerposten, einen von sieben, ja, und da wollte sie natürlich eigentlich am liebsten Kultusministerin werden, die liebe Frau Professor, ich habe ich schon wieder vergessen, und da hat die Partei interveniert und hat gesagt, nein, wir sind die Grünen, du musst das Umweltministerium übernehmen.
So.
Wollte sie nicht, sie wollte Bildungsministerin
werden.
Ja,
das ist ja wieder was anderes, was eine Partei wichtig empfindet, ja.
Und ich glaube, dass die CDU in Baden-Württemberg alles darauf setzen wird, dass die Grünen nicht das Wirtschaftsministerium kriegen. Ich glaube ich zumindest. Jetzt hat ja auch die CDU das Wirtschaftsministerium.
Naja, Habeck war ja auch Wirtschaftsminister. In manchen,
gut, stimmt.
Also Wirtschaftsministerium, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil es sich, also wir kennen ja alle noch die Zeiten von Franz Josef Strauß und Karl Schiller. Das waren ja Plisch und Plum, nannte man
genau,
die beiden ja.
Das kennen wir alle noch, weil das weit vor unserer Geburt war. Sag mal, bist du bescheuert oder was?
Und da war also, Schiller war der Wirtschaftsminister von der SPD und Strauß war der Finanzminister von der CSU und das war deswegen so ein erfolgreiches Duo, weil die zusammengearbeitet haben. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Meistens
natürlich
sind
nicht.
Das ja systemische Gegner und das Finanzministerium
genau.
Hat einfach den Vorteil, dass es den Daumen auf allem drauf hat, was Geld kostet, also auf allem. Und deswegen ist der immer der Mächtigere. Und das war früher vielleicht anders, wo zum Beispiel der bekannteste und erfolgreichste Wirtschaftsminister aller Zeiten war ja Ludwig Erhard.
Genau.
Und wer zu seiner Zeit Finanzminister war, das weiß wieder keiner. Ja?
Sag mal, ich habe jetzt gerade eine Adenauer-Doku gesehen, müssen wir so am Rande. Wir kommen heute nicht zum Punkt, aber ist ja auch egal, muss ja auch mal sein. Ich habe gerade eine Adenauer-Doku gesehen und als Erhard 66 scheiterte, war der Alte ja noch am Leben und der soll sich wohl wirklich gefreut haben, das Dreckschwein.
Wie die Merkel. Also bei Merz halt, ja.
Ja, ja. Also du meinst, wenn der Merz jetzt mal irgendwann scheitert, was ja so sicher ist wie das Abend in der Kirche, ist nur die Frage, wann, wird die Merkel so einen Freudentanz um ihren Küchentisch ausführen? Oder,
sie holt dann den Tanz nach, den sie 2013 bei der CDU-Wahlsiegparty dem Gröhe verboten hat. Du kannst dich erinnern, sie hat ihm dann das Deutschlandfähnchen weggenommen.
Das war Kauder.
Und das hat sie wahrscheinlich eingesteckt und wird es dann wieder rausholen. Kauder und Gröhe. Ich glaube, weggenommen, also die Kameras, wenn du das googelst, dann wird dir Gröhe angezeigt. Aber das ist jetzt alles auch.
Kauder hat einfach nur laut mitgesungen.
Ja, das war so ein bisschen, die wollten halt feiern an Tagen wie diesen. Und die Merkel sagt, also jetzt wollen wir doch nicht zu arg feiern. Und da richtig dieser Gesichtsausdruck, wie sie das wegnahmen, so, also, nee.
Also,
aber das ist Geschichte. Und wie gesagt, also. die Merkel wird, man weiß immer nicht, wer ist besessener vom anderen, Merz von ihr oder sie von Merz, weil, also ich meine, von ihm ist es bekannter und präsenter, weil er ja in der Öffentlichkeit steht, aber sie wird ja auch immer dann, wenn sie sich zu Wort meldet und wahrscheinlich auch in jeder dieser Gottesdienstlesungen, die sie da abhält mit ihrem Buch, wird es ja um ihn gehen.
Vermutlich ja.
Ja.
Ja, aber ich glaube, das ist mehr Reaction bei ihr. Ich glaube, so eitel ist sie nicht.
Doch, natürlich ist sie eitel, sonst hätte sie ja auch mal zugegeben, dass sie ein paar Fehler gemacht hat. Das macht sie ja nicht.
Ja gut, das stimmt. Das stimmt,
also
das stimmt.
Die, ist,
ja.
die will unbedingt alles richtig gemacht haben, was natürlich übermenschlich wäre bei 16 Jahren. Also das ist ja auch Quatsch. Aber gut, ist halt ihre Art, mit der Realität umzugehen.
Ich meine, hast du in den letzten 16 Jahren alles richtig gemacht? Ich
ja,
schon,
natürlich,
oder?
Klar.
Ich ja auch. Also nee,
wobei,
also
ganz ehrlich, da können wir auch mal eine Sonderfolge zu machen. Kabarettistische Inhalte von früher, die man heute so nicht mehr bringen würde. Da hätte man bestimmt, wenn man mal nachkramt, einiges aufzuzählen. Einfach weil die Zeiten sich geändert haben oder weil tatsächlich sich eine Ansicht als alles, was man gegen die NATO zum Beispiel vor 2014 gesagt hat.
Genau.
Manche immer noch danach, das ist ja klar. Ja. Aber insgesamt könnte man auch mal eine Selbstkritikfolge von uns beiden machen. Würde mich sehr interessieren.
Da müsste ich mich mit alten Texten beschäftigen. Da habe ich also gar keine Lust zu. Aber
machst du
Schröder,
eigentlich jeden Abend auf der Bühne?
So. Atze Schröder hat mal gesagt, alles Atze zum Beispiel ist eine Serie, die er heute so nicht mehr machen würde. Zum Beispiel dieser eine berühmte Spruch, wo Biene sagt, Atze, ich habe jetzt keine Lust, aber das reicht doch. Er sagt, das würde man heute nicht mehr so machen. Und sagt Atze Schröder, und das ist gut so.
Ja, und
man
wenn
muss einfach mit der Zeit gehen.
Also wenn man es machen würde, dann wäre es cringe. Also man kann ja alles, aber ja, es gibt dann eben bestimmte Überlegungen, einen etwas nicht machen zu lassen. Das ist man wird ja oft gefragt, gibt es Grenzen der Satire? Die legt man ja selbst fest. Und wenn man sich selber aus irgendeinem Grund dabei cringe fühlt, man sollte auf der Bühne sowieso nur das machen, was man kann. Das ist erstens inhaltlich und zweitens natürlich auch von der Fähigkeit her. Also
um die Frage jetzt nochmal ein für alle Mal zu beantworten, für alle JournalistInnen, die das jetzt hier hören. Satire hat keine Grenzen. Man darf grundsätzlich alles. Die Frage ist nur, ob man sich damit wohlfühlt. Ich möchte hier an der Stelle immer wieder einen amerikanischen Comedian namens Anthony Darren, glaube ich, zitieren, der sagt, ich habe meine Lieblingspornodarstellerin in einer Kneipe getroffen und guckt den Wirt an und sagt, Alter, was macht die hier? Die ist gerade mal 13. Und das, also verstehst du, das würde ich natürlich auf der Bühne nie machen. Das würde ich auch nie öffentlich in einem Podcast erzählen oder so. Aber das sind halt auch die Grenzen der Satire, die er für sich sozusagen festgesteckt hat, und er macht das halt.
Ja, gut,
der
das ist halt ja das Thema. Hart. Das Thema Figur ist ja davon wieder abgekoppelt. Das ist ja ganz klar eine Figur, die er da.
Er tritt schon als er selber auf.
Ja, ja.
Es ist allen klar, dass er keine Kinderpornos guckt, aber.
Genau, also das, wie man jetzt heißt, ob man heißt wie man selber oder ob man eine Figur ist, das ist ja oft sogar besser und Leichtigkeit, also mehr Leichtigkeit, wenn man sich nicht krampfhaft verstellt, sondern wenn man eben, was weiß ich, aber dann hätte der Typ vielleicht weniger Möglichkeiten, glaubwürdig andere Inhalte zu, also dann müsste man diese Figur wahrscheinlich durchhalten.
Kennst du Jimmy Carr? Jimmy Carr ist ein britischer Comedian, der immer in so einem Dreiteiler, also immer ganz edel geschnürt in so einem Dreiteiler auftritt, so mit Weste und so, und Pointen raushaut, die wirklich, also unglaublich. Er wurde mal gefragt, what is the most offensive joke, also der brutalste Witz, den sie kennen, hat er gesagt, naja, das ist halt mit der AIDS-Epidemie in Afrika, wie viele unschuldige Malaria-Mücken da schon dran gestorben sind. Und das kann man ja machen. Ich weiß nicht, ob du hast früher ja sowas auch gemacht. Also vielleicht nicht ganz so hart, aber
es kann schon sein, dass ich früher ärger war. Also ich war halt auch als in meinem eigenen Denken extremer oder so ein bisschen vielleicht auch naiver, ja.
Ja, und ich bin ja mit dem Alter härter geworden. Ich war ja früher hätte ich mich nicht getraut, Hitler auf der Bühne zu sagen. Heute stehen wir beide auf der Bühne und machen den deutschen Gruß. Das ist natürlich eine kritische Karikatur. Das deuten wir ja auch an.
Ich weiß auch, dass ihr da in jeder Vorstellung guten Zuspruch kriegen von einigen, die drin sitzen und nicht den Inhalt merken.
Tobi spielt ja immer den Wutbürger und brüllt, das ist eine Rolle. Und sagt immer, ja, ist eine Rolle. Wenn ich so spreche, ist eine Rolle. Ich sage auch immer, und wir sind froh, dass Türen und Fenster zu sind, nicht, dass wenn draußen jemand denkt, draußen jemand vorbeigeht, denkt, hier findet ein AfD-Parteitag statt und so. Und in Staßfurt vor anderthalb Jahren ist mal jemand hinterher zu uns gekommen und hat gesagt, sagen Sie mal, wieso sagen Sie denn immer, dass das eine Rolle ist? Das haben Sie auch früher nicht gemacht. wieso sagen sie immer, dass das eine Rolle ist? Das verstehe ich jetzt nicht. Also das haben sie doch früher nicht. Und der war so richtig verzweifelt. Der hat mir richtig so ein bisschen leid getan. Der hat das jetzt auch nicht aggressiv oder so. Aber wieso sagen sie immer, dass das eine Rolle ist? Das haben sie doch früher nicht gemacht. Sagen Sie mal, so nach dem Motto, wieso meinen Sie das nicht ernst? Das sind doch, ist doch inhaltlich richtig, was Sie da sagen. Wieso meinen Sie das nicht ernst? Ja. Sagen also Sie doch mal.
Manchmal ist so eine Unbeholfenheit ja wirklich fast sympathisch. So dieses,
ja, diese, der dieser
trauerlosartige Typ, der da auf euch zukommt und nur ein Anliegen hat, zu sagen, ist doch alles nicht so schlimm, was die AfD macht.
Mhm. Apropos, ist da alles nicht so schlimm, was die AfD macht. Seit 3 Tagen ist Rainer Haseloff, bin ich übrigens sehr bemüht, das auch wirklich zu sagen, Haseloff, ich korrigiere auch meinen Bruder und Heiko regelmäßig auf der Bühne, weil die ja dann doch sich eher an diesen amerikanischen Sänger halten in der Aussprache. Die erste Meldung, ich weiß nicht, ob es die Tagesschau oder ob es heute war, ich weiß es nicht, der sachsen-anhaltische Ministerpräsident Rainer Haseloff ist zurückgetreten. Ich wäre fast ins Fernsehen gesprungen.
Ja, also ich glaube, da hat er einfach nicht lange genug dafür regiert, um wirklich endlos
zu sein. Waren ja bloß 15 Jahre, mein Gott.
Ja, aber das ist leider so. Das war ja bei Merkel, Angelika Merkel. Wie lang hieß die Angelika Merkel, gell? Also das, ja, vor allem bei Straßeninterviews immer, da werden ja immer die Schlauesten gefragt.
Naja, gut.
Also ich finde, Angelika Merkel sollte noch ein paar Jahrzehnte weitermachen. Ja. Also das kannst du nicht verhindern. Oder wer Kretschmer und Kretschmann verwechselt, das ist, glaube ich, auch gar nicht so selten.
Genau.
Aber Glückwunsch zum neuen Landesvater. Also der jünger ist als du.
Ja, ein halbes Jahr. Ein Jahr fast, ja. Sven Schulze aus Heteborn. Das ist ein Wort. Sven Schulze aus Heteborn. Ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Und das Lustige ist, jetzt hat mein Bruder, der ja auch irgendwie der Sohn meines Vaters ist, fing dann auf einmal vor einer Woche oder so auf der Bühne an Heteborn. Heteborn, das liegt ja und Luftlinie ungefähr 10 Kilometer südöstlich von Egeln. Also ist quasi auch noch ein direkter Nachbar von uns. Fing dann auf einmal an Heteborn. Der einzige Ort, wo keine Schwulen geboren werden.
Sebastian, wir wollen uns hier nicht die ganze Zeit wiederholen. Also,
ich muss es einfach nochmal sagen. Es tut mir doch körperlich weh. Es ist ja hier auch irgendeine Form von Therapie. So, okay. Egal. Sven Schulze aus Heteborn ist der neue Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Ist mit 58 Stimmen im Sachsen-Anhaltischen Landtag gewählt worden. Mit 48 Stimmen. 46 hätten gereicht. Also 2 mehr. Also 2 aus der Opposition. Ich vermute, es war nicht die AfD.
Mhm. Ist ja gut gelaufen für ihn. Und ja. Apropos, da will ich nochmal anknüpfen, Medienkritik, weil ich habe beim MDR das verfolgt.
Das reicht schon. Also allein, wenn du schon MDR sagst, wir haben den MDR ja im Jahresrückblick drin, mit einer Meldung, dass nämlich Christian Lindner jetzt sozusagen zweiter CEO von Autoland in Sandersdorf-Brenner ist. Und was schreibt der MDR? Er ist stellvertretender Vorsitzende.
Falsch gegendert, also genau, Vorsitzende ist ja schon immer gegendert worden, aber das muss man eben auch richtig
machen. Stellvertretender Vorsitzende, das ist öffentlich-rechtliches Gendern. Was wolltest du jetzt?
Nein, also da sind ja dann immer so Live-Kommentatoren oder so Off-Kommentatoren da und dann wurde so, also gab es 2 richtig große Fehler in der Berichterstattung, wo man denkt, haben die noch nie sich mit Politik beschäftigt? Das eine war, er ist der längste Ministerpräsident oder die längste Amtszeit, die es in Deutschland je gegeben hat.
Also, was natürlich Quatsch ist. Von den Amtierenden, der mit der längsten.
Genau, also und zwar schon recht lang. Also seit dem Abgang von Volker Bouffier ist er der mit der längsten Amtszeit, der aktuell ist, aber das kennst du vielleicht dann, wenn man irgendwas aufschnappt, dann wird man immer, um sich interessanter vielleicht zu machen, wird man vielleicht den Rekord noch ein bisschen ausdehnen auf aller Zeiten. Genau. Und
das ist ja das Schill-Post-Prinzip.
Genau, und die wird nicht rückwärts gehen. Also so eine Info wird der Nächste nicht wieder reduziert zurückgeben. Ja.
Kurzer Einhaker, wer ist es jetzt?
Wer ist es jetzt? Jetzt ist der Kretschmann tatsächlich.
Genau.
Der ist
also
ein paar Tage nach Haseloff ins Amt
gekommen. Danke. Das ist ja uninteressant. Und wer wird's dann?
Wer wird's nach ihm? Das wird, jetzt muss ich selber mal überlegen. Ja. Das könnte die Schwesig sein vielleicht oder
Weil es nicht mehr
war. Der Günther. Günther und Schwesig sind beide, ich glaube, Günther ist ein paar Tage älter, ein paar Tage länger.
Stefan Weil ist nicht mehr im Amt.
Nee, der ist nicht mehr im Amt. Genau. Und die anderen Länder haben ja auch gewechselt. Michael Kretschmer ist auch noch relativ lang.
Ja, das haben wir noch keine 10 Jahre.
Nee. Nee, also dann wird es wahrscheinlich der Günther sein.
Okay. Ja, ist jetzt egal. Ja, schreibt also, uns mal, wer es ist.
Nein, also schreibt uns mal. Und auf die Gesamtdauer des allen, also der gesamten Bundesrepublik, ist es natürlich, machte AFB Bernhard Vogel, weil er ja auch zwei Bundesländer hatte. Aber das nur soweit. Und der zweite große Schnitzer, der war eigentlich noch größer oder noch dümmer oder noch, ja, noch dreister, war, also da war ein großer Blumenstrauß auf einem der SPD-Pulte, hatte, das ist ja immer üblich, weil nämlich der parlamentarische Geschäftsführer letzte Woche gestorben ist. Und
Dr. Rüdiger Erben, muss ich sagen, habe ich sogar einmal kurz kennengelernt, war an sich ein netter Typ. Muss ich sagen, ist wirklich überraschend. Ich folge ja fast der gesamten SPD-Landtagsfraktion. Auf einmal war meine ganze Timeline, es sind sieben, aber so. Danke. Und auf einmal war meine ganze Timeline voll mit Rüdiger Erben. Also das war auch ein Schock, muss man wirklich sagen. Also der hat noch drei Tage vor seinem Tod noch irgendeine Ankündigung gemacht, noch irgendeinen Plan, was er noch machen will. Also der hat offensichtlich selber nicht mit seinem Tod gerechnet.
Nee, das natürlich nicht. Aber und dann ist es ja üblich, dass man dann eben diesen Platz in der Fraktion irgendwie mit einem Bild versieht und mit Blumen. Und es gibt aber schon einen Nachrücker. Und dann sagte der Reporter, die SPD hat in ganz kurzer Zeit es geschafft, einen neuen Nachrücker zu benennen. Und da denkt man sich, und der Stammtisch freut sich oder der denkt, ja, wusste ich doch immer, die Parteien machen das unter sich aus. Da sagt der Parteichef, hast du gerade Zeit, du machst es. Ja, so ist es. Kleine Auflösung, so ist es nämlich nicht.
War das die Sportredaktion vom MDR?
Wahrscheinlich. Nee, das ist der Typ, der immer alles macht. Und da frage ich mich, ja, also wie funktioniert ein Nachrückersystem? Das muss vor der Landtagswahl festgelegt werden. Das ist dieselbe Landesliste, die auch schon zur Landtagswahl die Leute da reinschickt. Aber gut, da sage ich immer, hättet ihr mal uns gehört, ja, dann, also wir müssten mal so ein Claim abstecken. Also wer uns hört, ist schlauer. Ist ein bisschen überheblich, aber wir haben ja das eine oder andere Mal schon über Nachrücker gesprochen. Das also nur dazu.
Ich überlege jetzt bloß gerade, wer der Nachrücker ist, müsste ich mal ganz kurz versuchen.
Dem musst du jetzt auch folgen, gell? Sonst gilt dein...
Das sowieso. Ja, wenn ich ihn kenne.
Gut.
Egal.
Dann lass uns doch ins nächste Bundesland wechseln, nach Thüringen.
Und zwar Mario Vogt, meine Damen und Herren, falls Sie den nicht kennen sollten, auf jeden Fall nicht mehr bitte Dr. Mario Vogt sagen. Ich wusste gar nicht, dass er einen Doktortitel hat.
Übrigens, ich muss gerade selber mich bezichtigen, weil ich schimpfe ja immer über Leute, die was nicht wissen. Ich habe den bis vor ganz kurzer Zeit ohne I geschrieben. Also nicht Maro Vogt, sondern Mario.
Maro Vogt.
Ja, also der heißt Vogt eigentlich. Ja, und ich habe das immer irgendwie gesagt. Der schreibt sie immer. Naja, also das habe ich jetzt,
das
weiß
Geile
ich jetzt
ist,
aber
auch
besser.
Was ich wusste, wieder vergessen hatte, worauf ich jetzt aber am Wochenende nochmal dran erinnert wurde, dass der liebe Kollege, also einer der wenigen Hörer, die wir haben, nämlich Benjamin Eisenberg, dass ich Dr. Benjamin Eisenberg ist. Stimmt, der hat er mir irgendwann erzählt, der hat Germanistik über Humor promoviert.
Oh, das ist sehr lesenswert. Ich habe ja die gesamte Dissertation von ihm auch Korrektur gelesen und deswegen wusste ich das. Ja,
genau. Er hat da mir auch mal irgendwann gesagt, und ich glaube, hier im Podcast haben wir es auch schon mal erwähnt, die muss ich auch unbedingt
lesen. Das ist lesenswert. Also das packen wir auf jeden Fall als Literaturtipp in die Shownotes.
Kannst du mir den Link schicken? Der ist irgendwie von Uni Essen, hat er mir gesagt. Aber ich
das ist ein normales Buch, das kann man überall kaufen. Das, da geht es um Humor, also Sprachkomik. Also letztlich alles Gesprochene. Was komisch ist, hat er einsortiert in über 200 verschiedene Kategorien. Also ist wirklich systematisch und er hat auch wirklich viele Beispiele. Du und ich sind auch Teil mit jeweils einem Gag, also als Beispiel-Gags. Also der hat sich bemüht, auch alle lebenden Kollegen irgendwie unterzubringen.
Schön.
Und das ist wirklich mal, lesenswert.
So eine Dissertation lesen ja immer so bis zu 10 Leute.
Im Idealfall sogar man selber, und da kommen wir jetzt zum Thema Thüringen.
Genau, also Mario Vogt, er hat offensichtlich an der Uni Chemnitz promoviert, also zumindest hat er eine Doktorarbeit abgegeben, verteidigt und auch den Doktortitel anerkannt bekommen. Was weiß ich nicht, wie hoch die Note war, ist mir scheißegal. Auf jeden Fall hat ihm die Uni Chemnitz das Ding jetzt, vermutlich wegen Plagiat, aberkannt. Das heißt, Mario Vogt ist jetzt kein Doktor mehr. Und er soll, wenn es jetzt nach Björn Höcke geht, übrigens bin ich gerade an Lünen, wie gesagt, wir waren in Bottrop, hatte ich ja erzählt, und da fährt man an Lünen vorbei von Magdeburg aus. Da geht einem auch so ein bisschen eine Schauer so ein Rücken runter. Ne? Lünen. Boah. Weil Björn Höcke ist ja gebürtiger. Das fand ich auch total geil.
Gebürtiger Lügner und heutiger Lügner. Nee, Lühner und Lügner. Jetzt habe ich den Gag selber kaputt gemacht.
Ist überhaupt nicht schlimm. Ja. Lünener und Lügner, genau. Ach,
ich dachte Lühner. Für Lühner wäre der Gag besser und lustiger. Da kannst du gleich mal in Benjamin Eisenbergs Buch
nachschlagen. Lustigerweise ist ja einer unserer Kollegen, nämlich der liebe Thomas Paul Schepanski, ist auch Lühner.
Ja.
Und die sind sogar ein Jahrgang. Die waren aber, glaube ich, nicht auf einer Schule.
Nee, wahnsinnig, hat er mir auch mal erzählt.
Genau.
Gut,
ja.
Jetzt
auf jeden Fall, Björn Höcke hat ein Misstrauensvotum gestellt im Thüringer Landtag. Und die Mehrheitsverhältnisse, ich weiß nicht, wie bekloppt das BSW in Thüringen ist. Die machen ja mit Katja Wolf einen relativ vernünftigen Eindruck. Aber in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, laut der letzten Umfrage, liegt das BSW immer noch bei 6%. Wenn die reinkommen, ich könnte mir schon vorstellen, dass die einen Ulrich Sieg-Heilmund tatsächlich zum Ministerpräsidenten wählen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ich glaube, es geht folgenlos aus, aber Björn Höcke ist natürlich der Meinung, dass jemand wie Mario Vogt, dessen Doktorarbeit nicht anerkannt wurde, jetzt nicht mehr Ministerpräsident sein darf wegen Lüge, bla 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 bla, und stellt jetzt ein Misstrauensvotum. Und es könnte jetzt, also, und Misstrauensvotum heißt ja nicht, du wählst den Ministerpräsidenten ab, sondern du musst ja einen neuen, also du musst ja einen Ersatzkandidaten quasi bringen. Also du, es geht nicht darum, den Ministerpräsidenten abzuwählen, sondern auszuwechseln. Während die Vertrauensfrage ja bedeutet, das Vertrauen ist entzogen. Und dann kommt es entweder zu Neuwahlen oder was weiß ich.
Und der andere große Unterschied zwischen beiden ist, das eine ist offen, weil es eine Sachabstimmung ist, die Vertrauensfrage. Genau. Und der Misstrauensantrag ist eine Wahl technisch und dafür ist es eine geschlossene, also eine geheime Abstimmung. Und das führt ja dann immer dazu, dass man da doch ein bisschen Angst davor haben müsste. Jetzt im Fall, wenn ein, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die AfD nicht mehr Stimmen kriegen würde, als sie selber hat, weil Thomas Kemmerich ist ja nicht mehr da.
Naja.
Vom Team Freiheit.
Und jetzt sage ich mal was ganz Fieses. Ich würde es mir wünschen. Weil, dann geht das Experiment wenigstens an Thüringen und nicht an Sachsen-Anhalt.
Ja. Klar, nein, also man kann sich überlegen.
Natürlich will ich es mir nicht wünschen, aber wenn dann die blöden Thüringer und nicht wir.
Ach so, das meinst du, ja. Es würde ja reichen für einen Skandal, wenn eine Stimme mehr wäre, als die AfD entweder hat, oder man guckt ja dann auch immer, ist jemand krank, müssen wir eins abziehen. Das wird dann immer berechnet, aber
die werden da alles rankauen, was man atmen kann.
Ja. Aber trotzdem, also es ist insofern eine Oppositionspartei, kann sowas ja doch immer machen. Und das ist dann Show. Die verlieren das ja dann und es ist trotzdem nicht verloren, weil man kann sich da schon profilieren. Aber es ist natürlich jetzt die Frage mit diesem Doktortitel, der Mario Vogt sagt, er leitet da jetzt auch rechtliche Schritte ein, weil er davon überzeugt ist, das selber richtig gemacht zu haben. Also das hört sich so an, als wäre das jetzt nicht so ein Fall Gutenberg, wo man sagt, der hat eigentlich nur seinen Namen drüber geschrieben und mehr nicht. Sondern dass der da wirklich auch was dafür getan hat, aber das können wir beide nicht beurteilen. Also wir wissen ja, dass Plagiatsjäger oder, also die Frage ist auch, so eine Universität, die muss sich doch auch überlegen, ja, geben wir jetzt zu, dass wir es schlampig gemacht haben oder lassen wir es irgendwie
vielleicht
auf sich beruhen?
Vielleicht ist ja der Professor, der verursacht hat, gerade in Rente gegangen oder so, dann ist es ja auch völlig.
Oder will
ja
man den vielleicht loswerden oder dem schaden, das geht ja auch.
Kann
alles.
So sein.
Also es gibt immer auch ganz verschiedene Gründe, um die nichts mit der Arbeit zu tun haben, entweder für oder dagegen irgendwas so weiter zu verfolgen. Und solche Plagiatsverfahren sind ja auch in verschiedenen Fällen schon verschieden ausgegangen. Ja, Ursula von der Leyen durfte den Titel behalten und Franziska Giffey musste Berliner Bürgermeisterin werden.
Das tut ja auch irgendwie weh, ne?
Ja.
Ja, ja. Gut. Ja, egal. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD, die haben, glaube ich, die haben zwar eine Sperrminorität, aber sind weit von der absoluten Mehrheit entfernt. Und die müssen ja, also wahrscheinlich müsste ja die, also dass die Linkspartei die AfD unterstützt, halte ich für unmöglich. Dass die SPD die AfD unterstützt, halte ich für unmöglich. Und es müsste genug Abweichler in der CDU geben und im BSW, die sagen, ich finde den Höcke so geil, oder der Mario Vogt hat mir den Ministerposten oder Amtsposten nicht gegeben, den ich haben wollte. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Es müsste ja wirklich. Und ich weiß gar nicht, er braucht dann trotzdem, trotz eines Misstrauensvotums, braucht er die absolute Mehrheit oder muss er nur mehr Stimmen haben als Vogt?
Nee, Vogt stellt sich ja dann nicht zur Wahl. Also das Misstrauensvotum ist nur die Wahl eines, den man vorschlägt. Und mit Nein stimmt man dann automatisch oder dafür, dass das alles so bleibt, wie es ist. Also der Alte wird nicht neu gewählt bei einem Misstrauensvotum.
Ja, aber müsste Höcke die absolute Mehrheit kriegen?
Ja, auf jeden Fall.
Also er müsste mehr als 50% kriegen, der Mitglieder des Landtages.
Ja.
Gut, das ist ja wirklich illusorisch.
Genau, und das ist eben der Unterschied zur eigentlichen Wahl. Da muss man in den ersten zwei Wahlgängen, oder in den meisten Ländern, in Thüringen ist das auch so, ersten zwei Wahlgängen muss man absolute Mehrheit kriegen und danach reicht ja die einfache Mehrheit. Und das gibt es ja bei Misstrauensvotum nicht, dass man sagt, können wir es noch zweimal probieren?
Genau, und das ist ja tatsächlich auch die Gefahr, die in Sachsen-Anhalt besteht, weswegen ja jetzt, wenn Schulze aus Heterborn quasi mit dem Amtsbonus reingeht, weil es kann ja wirklich passieren, dass Ulrike Kaltmund es im dritten Wahlgang dann schafft. Im ersten ist es nach derzeitigen Umfragen unwahrscheinlich, aber im dritten Wahlgang, wenn Eva hat sich, also Eva von Angern, die Fraktionschefin der Linkspartei, wenn die sich wirklich querstellt und die Sven Schulze aus Heterborn nicht mitwählen, dann hat Ulrich Sieg-Heilmuth auf jeden Fall mehr Stimmen.
Das ja, auf es gab jeden ja Fall. Auch immer schon Fälle, wo man dann im wo der dritte Wahlgang dann war in Kenntnis der beiden ersten Wahlgänge dann doch besser ausgegangen ist. Das bekannteste Beispiel ist Christian Wulff, der Bundespräsident wurde in zwei Wahlgängen nicht mit absoluter Mehrheit und im dritten dann doch mit absoluter Mehrheit gewählt wurde, weil dann die Leute gesagt haben, ach komm, jetzt
ist Oreal.
So, ja.
Ja. Naja, und in Thüringen ist es ja tatsächlich auch so, die haben ja PAD, also diese Regierungskoalition, Brombeer-Koalition oder wie immer man das nennt, die hat ja PAD gegenüber AfD, Linkspartei, Opposition und die Linkspartei hat ihn definitiv mitgewählt, den Herrn Vogt.
Genau, das war damals auch und das ist ja ein gutes Zeichen dafür, dass er auch damals, das war ja gleichzeitig diese verschiedene schwierige Regierungsbildung in Brandenburg, Sachsen und Thüringen und in dem Land, wo man dachte, das ist am schwierigsten, das war das einzige Land, wo der jeweilige Boss dann mit, also im ersten Wahlgang gewählt wurde.
Ja, weil Bodo Ramelow war ja zu dem Zeitpunkt, doch, der war noch Landtagsmitglied zu dem Zeitpunkt, ne? Ist ja tatsächlich, das muss man ja einfach mal sagen, auch einer der vernünftigeren in diesem Land. Egal welcher politischen Couleur man jetzt anhängt.
Ja, genau.
Also wäre mir auch lieber der bei der SPD.
Oder vielleicht noch einer von den zwei, drei übrigen in der ganzen Linkspartei, die auch keine Antisemiten oder zumindest Antisemitismus auch nicht dulden und sich dagegen aussprechen. Das ist, muss man ja schon
Es stelle ich mir aber auch schwierig vor in der Linkspartei, ja. Also denn sich so gegen diese allgemein, weil die wollen ja
weil ehrlich gesagt, die Juden sind ja auch so reich, da muss man ja dagegen sein, oder was wolltest du jetzt sagen?
Nein, aber ich glaube, das ist so eine Self-Prophecy, also so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Es glauben alle innerlich, so ähnlich wie bei den Grünen mit der Homöopathie. Mhm. Es glauben alle in der Linkspartei, wir müssen antisemitisch sein, aber niemand aus der Linkspartei, den ich kenne, ist antisemitisch.
Doch.
Also ich persönlich.
Das Schlimme ist ja, Antisemitismus gibt es ja, sagen wir mal, in vier Ausprägungen. Rechts außen, da ist man sich einig, gesellschaftlich, das ist was ganz Schlimmes. Ja, ist es auch, aber er ist eben nicht der Einzige. So, dann gibt es den islamistischen, der wird schon geleugnet bei der Linkspartei. Ja, da heißt es, das wäre Rassismus, wenn man zum Beispiel dem, der jetzt in Neukölln Bezirksbürgermeister werden will, war selber als der israelische Partnerbürgermeister des Bezirks zu Gast war, hat er den als Völkermörder beschimpft. Also er persönlich hat den angeschrien. Und so eine respektable Person soll jetzt Bürgermeister werden und hat gute Chancen in Neukölln. Ja. Und dann gibt es auch den Linken, wo es dann eben heißt, ja, wir sind eigentlich immer mit den Underdogs und wir sind mit denen, die möglichst laut jammern. Denen geht es ja am schlechtesten. Und wer jammert auf der ganzen Welt am lautesten, das sind die seit 80 Jahren die Palästinenser. Und so dann gibt es den aus der Mitte der Gesellschaft, der sozusagen dann sagt, ja, irgendwas wird ja dran sein, wenn man seit 3000 Jahren sagt, die Juden, die haben irgendwas gemacht. Ja, die haben vielleicht vor 3000 Jahren irgendwas. Und die heutigen Juden muss man ja dafür, ach, irgendwas, dieses Raunen und dieses sozusagen
Empathielosigkeit
auch.
Was ich aber damit sagen will, von allen Linksparteipolitikern, die ich kenne, und ich rede jetzt von Kommunalpolitikern, teilweise auch Landespolitikern, ich weiß gar nicht, Bundespolitiker kenne, ja, den Korte habe ich mal kennengelernt, weil der für unseren Wahlkreis, das sind alles keine Antisemiten.
Ja, also das ist
ich
klar.
Ich glaube tatsächlich,
davon
dass
sind ja eine ganze Menge rausgegangen, eben auch aus Protest.
Das kommt ja, aber es kommt ja auch noch dazu, dass die meisten Antisemiten ja jetzt im BSW sind. Wobei das ja auch nicht stimmt. Das BSW besteht ja gar nicht. Ich finde das total krass, dass bei der Landtagswahl, das BSW hat immer noch 6%. Alle Politikerinnen und PolitikerInnen, ich gender auch beim BSW sehr gerne, in Sachsen-Anhalt, die fürs BSW, für die Landtagswahl sozusagen, die sind alle raus. Ich weiß gar nicht, also wenn die 6% kriegen, ist wahrscheinlich die Landesliste leer. Ich habe keine Ahnung.
Haben Sie die schon aufgestellt, die Landesliste?
Ich
oder
glaube
ist sie
nicht.
Noch nicht.
Ich glaube,
das
es
ist
gab
ja
nur
immer
so eine Vor.
Vielleicht machen sie es extra spät, extra kurz vor Fristende, weil sie dann nicht mehr das Risiko haben, dass dann
aber
Leute rausgehen.
Ich weiß gar nicht, wie das Fristende in Sachsen-Anhalt ist, halbes Jahr. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit.
Also,
aber
ich weiß ja vieles über Landtagswahlen, aber nicht wie die Tagesfristenregelung für einzelne Wahlschritte in Sachsen-Anhalt ist. Nee.
Weil ich nur weiß, dass halt die SPD und die CDU ihre Listen schon aufgestellt haben und die AfD halt auch. Soweit ich, bei der AfD bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber SPD und CDU haben ihre Listen auf jeden Fall schon aufgestellt, das weiß ich.
Wieso früh? Es ist ja noch über ein halbes Jahr hin, da muss man noch nichts haben.
Ja, genau. Okay.
Gut, ja.
Und gehen
dann
wir kurz nach,
gehen wir nach Nordrhein-Westfalen, da warte
ich. Da komme ich ja gerade her.
Am Wochenende. Und das Absurde ist ja, kaum seid ihr da, bringt ihr den Magdeburger Brückenstil mit nach Nordrhein-Westfalen. Da habe ich jetzt wieder gehört, wurde irgendeine Brücke in letzter Sekunde quasi abgesperrt, damit sie nicht zusammenfällt in sich.
Lustigerweise haben die jetzt in Magdeburg, wir haben ja dann diese Brücken, die abgerissen sind da bei uns auf dem Magdeburger Ring, da liegen jetzt so Behelfsbrücken drüber, die werden jetzt auch schon wieder gesperrt. Allerdings muss man dazu sagen, nicht wegen Baufälligkeit oder so. Da sind Baustellenmaßnahmen wegen MVB, die müssen da irgendwas, die Magdeburger Verkehrsbetriebe. Aber es ist halt trotzdem lustig. Ja, du sagst, die Behelfsbrücke ist auch schon wieder gesperrt.
Nee, und dazwischen, ich glaube, bei Essen und Duisburg ist das so, da heißt es, da wartet man jetzt auf ein Ersatzteil. Und das ist eigentlich das Todesurteil für alles, weil wer einmal einen Handwerker, was ich zu Hause hatte, ich muss kurz ins Auto und einen Ersatz oder müsste ich bestellen, ja, und Der geht dann aus der Wohnung raus und dann wird man eher das Bernsteinzimmer finden, als diesen Menschen noch jemals wiedersehen. Naja. Aber wir wünschen der Brücke
alles
Gute.
Gute. Und irgendwas habe ich, Dr. Benjamin Eisenberg hat ja auf der Bühne, macht ja immer so ein, das ist ja eine richtig geile Kabarett-Mix-Show, ja, also muss ich ja wirklich sagen, also, und hat irgendein Gag über die Flüchtlinge, ich habe das nicht mitgekriegt, in NRW ist irgendwas, weißt du da was, Flüchtlingsminister, irgendwas.
Dafür hast du mich, ja.
Ja, irgendwas war da. Ich wollte ihn nicht fragen, weil ich nicht als dumm dastehen wollte.
Ja, also das kann man schon fragen. Das ist jetzt eine Geschichte, die schon ein bisschen länger her ist. Die Ministerin, jetzt muss ich es mal, habe ich mir aufgeschrieben, die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration. So heißt sie. Also sie hat 6 Ämter. Interessanterweise, das stimmt wirklich. Genau, interessanterweise haben diese ganzen Ämterhäufungen die meisten Zuständigkeiten von so Landesministerien, da ist ja viel Folklore dabei, ja, Flucht und Integration ist natürlich was ganz Tolles und so weiter, da muss die meisten Inhaberinnen dieser
Moment,
Titel...
Moment, wenn das jetzt irgendjemand aus dem Podcast rausschneidet, Tilman, hast du echt ein Problem. Flüchtlinge sind was ganz Tolles. Hast du gerade gesagt. Egal,
ja,
mach
so,
weiter.
Und die meisten Inhaberinnen dieser Ämter mit ganz vielen Namen sind tatsächlich die Frauen. Und jetzt hier bitte einen Multitasking-Gag ihrer Wahl einsetzen.
Oh,
naja, also sie ist das also gewesen. Und dann gab es ein kleines Problem in Solingen im August 2024. Der eine oder andere wird davon gehört haben. Da gab es einen Messerattentäter, der da aktiv war auf dem Solinger Stadtfest. Und sie selber war nicht faul, ja, das kann man nicht immer von solchen Leuten behaupten, aber sie war nicht faul, denn sie war in Frankreich auf Dienstreise, um dort an einer Gedenkfeier teilzunehmen. Das heißt, sie war tatsächlich nicht vor Ort. Nun war also der Innenminister Reul, der war dann nachts noch da, also die Tat war ja spät abends und er kam also nach Mitternacht noch dahin, nach Solingen und rief sie dann an und dann ging sie nicht ans Telefon. Und das Einzige, was sie ihm dann, ihre Mitarbeiterin, ihm dann antwortete am nächsten Morgen, gibt es was Wichtiges? Und das ist eigentlich schon die, also man kann vielleicht auch mal, vielleicht hat man im Urlaub kein Netz und die ganzen Kioske sind am übernächsten Tag zu. Also sie war dann wirklich erst 2 Tage später oder 2,5 Tage später hat sie sich dann überhaupt mit ihm in Verbindung gesetzt. Und dann noch einen Tag später dann auch selber was gesagt. Also sie wusste 2 Tage lang nicht, was in Solingen vorgefallen war und das und da, das, deswegen ist es ein Problem, dass das in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, weil es war natürlich, ja, wie wir haben, da gab es ja mehrere Taten dieser Art, natürlich war es einer, der schon längst nicht mehr hätte da sein sollen. Und das ist halt auch, diese Josephine Paul ist eine so eher vom, ja, vom Fundi-Flügel der Grünen, die der Meinung sind, nee, also wenn so einer was macht, dann müssen wir ja möglichst das beschweigen, das darf eigentlich gar nicht passiert sein, weil das ja ein guter Mensch ist, per Definition, er ist ja ein Flüchtling, also müssen wir den unbedingt, dürfen wir den gar nicht abgeschoben haben oder sozusagen, dann ist es gut, wenn verhindert wird, dass der gehen muss, obwohl er natürlich auch schon polizeilich bekannt war und alles mögliche, also der war nicht das erste Mal mit einem Messer unterwegs, und dann eben sozusagen auch diese Realitätsverweigerung, zu sagen, nee, das darf nicht sein. Und dann eben noch diese Dreistigkeit, der arme Innenminister kommt nicht ins Bett, weil er dann erwartet auf einen Rückruf. Und da gibt es als einzige Reaktion, gibt es was Wichtiges? Und ich weiß nicht, man könnte jetzt tatsächlich ganz gemein sein und auf Josephine Pauls Rücktritt fragen, gibt es was Wichtiges?
So, ja. So.
Genau. Ich weiß aber gar nicht, das ist ja auch der ähnlich gelagert wie der Fall von Anne Spiegel, die ja Umweltministerin in Rheinland-Pfalz war und von dem Amt zurücktreten musste, das sie gar nicht mehr hatte, nämlich Bundesfamilienministerin. Und sie hatte sich ja in der Nacht, und da schließt sich der Kreis unseres Podcasts, in der Nacht der Ahrflut, oder als diese Flut eigentlich schon im Gange war, ging es darum, wie kommuniziert man das? Wir brauchen ein Wording, schrieb sie dann, oder gibt es ja, ja. Diese SMS, wir brauchen ein Wording statt eines Warnings, gell? Und dann musste eine Pressemitteilung unbedingt noch gegendert werden. Also Zeltplatzbesitzerinnen war dann wichtiger, als dass man denen tatsächlich hilft, aber sondern dass man sie ordentlich gendert. Und dann war eben auch, also dieses Agieren war das eine und natürlich hinterher das Taktieren und das Verschweigen dessen, wie es gewesen ist. Aber ich finde halt, aus beiden Fällen und bei Solingen eigentlich noch mehr, da spricht halt auch diese Empathielosigkeit raus. Und das ist so, wenn einer quasi aus einer Menschengruppe, die wir gut finden, was macht, und da sind die Rechtsextremen nicht besser. Ja, siehe das, was in den USA alles passiert, dass da Menschen auf der Straße erschossen werden. Nee, also wenn es einer von uns war, der musste ja Gründe gehabt haben. Also, das finde ich immer so dreist, wenn man einfach nicht wahrhaben will, dass da wirklich Menschen großes Leid angetan wird, Tote und Angehörige und Verletzte und so weiter. Ja, ja. Und dann, gibt es was Wichtiges, kann passieren, ja, seid halt umgebracht worden von, kann man nichts machen. Das ist ein Mord, mehrere Morde gewesen und nichts weiter. Das ist nicht einfach mal so passiert. Und da muss man schon sagen, die ist eigentlich jetzt anderthalb Jahre über der Zeit quasi gewesen und endlich weg.
Naja, gut, aber ist ja auch NRW, ne?
Ja, also.
Der zieht sich.
Ja.
Gut. Okay.
Ich habe noch eine wichtige, oder besonders wichtige Breaking News. Und zwar, die Kommunalwahl in Hessen steht ja an.
Oh, toll. Warte kurz.
Genau. Und während du schläfst, kann ich noch sagen, da gab es jetzt eine richtungsweisende Gerichtsentscheidung des Hessischen Staatsgerichtshofs. Und weil nämlich.
Es wird nicht besser.
Nee, die Landesregierung hatte, die ist ja eine große Koalition in Hessen, ist ja noch halb groß eigentlich, aber die hat gesagt, nein, wir müssen weiter darauf setzen, dass wir in den Kommunalparlamenten bessere Chancen haben und haben dann das seit über 40 Jahren geltende Hare-Niemeyer-Verfahren bei der Verteilung der Mandate einfach wieder in das Don't-Verfahren zurück umgewandelt. Eben auch mit dem Argument, wir wollen der Zersplitterung der Kommunalparlamente entgegenwirken. Also da geht es letztlich um weniger als ein Mandat im Durchschnitt. Also es ist nicht so, dass da ganz andere Ergebnisse rauskommen.
Ganz kurz, um das jetzt vielleicht jetzt für die Hörenden, die noch nicht weggedämmert sind. Es ging um das Umrechnen von Prozenten bei Wahlen in Sitze in Kommunalparlamenten, Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte und so weiter. Und es geht hier um Nachkommastellen. Es geht um die Aufteilung der Nachkommastellen.
Genau, es geht immer um den Zufall. Also sozusagen bei einem bestimmten Prozentverhältnis kann man immer sagen, die Partei kriegt, also behaupte ich jetzt wahrscheinlich mathematisch unfundiert, aber sozusagen eine Partei hat, da sagt man, da weichen alle verschiedenen Umrechnungsverfahren weichen höchstens um einen Sitz voneinander ab. Also genau. Darum geht es, den letzten irgendwie zu runden, wohin es auch immer geht.
Und Hare Niemeyer ist das aktuelle Verfahren. Ja,
was heißt aktuelle? Also es gibt drei große Verfahren, daneben gibt es noch ganz mehrere kleine, aber die drei großen gliedern sich in zwei Gruppen. Ja, die eine Gruppe sind Dont und Sainte-Laguë-Scheepers, das sind Rest Rechtszahlenverfahren, genau. Eben nicht Rechtszahlen, sondern Divisorverfahren. Also da gibt es einen Divisor, den, also es ist mathematisch schwierig,
egal,
aber
ist jetzt
da teilt man eine Stimmenzahl und schaut dann, also nacheinander durch 1, 2 und 3 und schaut dann, wer die höchsten Zahlen, also ein Höchstzahlverfahren. So.
Genau.
Und dann gibt es das Hare-Niemeyer-Verfahren, das ist eine, da teilt man das einfach, da teilt man alle Stimmen durch die Stimmen, da teilt man die Stimmen der Partei durch alle Stimmen, die in Frage kommen, also über 5% liegen, und multipliziert das mit der Gesamtsitzzahl und hat dann vor dem Komma die Zahl, die die Partei auf jeden Fall hat, und danach wird geschaut, wie viele Sitze fehlen noch, und dann schauen wir die höchsten Reste
dann aufgerundet. Genau.
Also das heißt, da wird nicht ab 0,5 auf und dann drunter abgerundet, sondern ja, da wird geschaut, wer hat den höchsten Rest. Beide, alle drei Verfahren haben haben Vorteile und aber auch Nachteile. Und die Hare-Niemeyer ist inzwischen so gut wie noch, nur noch sehr selten in Benutzung, weil es verschiedene Diskontinuitäten gibt. Das heißt, wenn man drei Parteien hat und eine bestimmte Verteilung und die eine Partei gewinnt oder verliert etwas, dann kann es im Extremfall sein, dass die Sitzzahlen der einer der beiden anderen berührt sind, also eine was verliert oder nicht, ohne selber was dafür oder dagegen getan zu haben. Und das ist ja schlecht und das taucht bei den anderen Verfahren nicht auf. Und damit, um es kurz zu machen, sozusagen das heute gebräuchliche Sainte-Laguë-Schepers, weil es eben nicht wie Dont die großen Parteien bevorzugt, sondern und auch nicht wie Hare-Niemeyer eher die kleinen, sondern so wirklich so ein Mittelding, in der Auswirkung ein Mittelding zwischen beiden ist. Das heißt, man hätte ruhig das einführen können, das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben das Dont, also wo man, der große Unterschied ist, dass man für den ersten Sitz, die großen Parteien wird bevorzugt und für den ersten Sitz braucht man die Stimmenzahl von einem und nicht von einem halben, der aufgerundet wird. Und das ist, oder von ungefähr einem halben. Das war sozusagen mit, diese Begründung war halt auch wirklich dumm dreist und gesagt, ja, das muss so sein und wir wollen der Zersplitterung entgegenwirken. Und da hat jetzt das Gericht gesagt, nee, also das könnt ihr euch mal stecken lassen. Und das wollte ich nur, falls es keiner mitgekriegt hat, was unwahrscheinlich ist, wollte ich das hier nochmal kurz fürs Protokoll erwähnt haben.
Gut.
So. Dann, lieber Sebastian, sind wir schon wieder bei fast einer Stunde?
Ist ja nicht schlimm.
Ja,
dafür, dass ich einen Tag später, dass wir einen Tag später senden, weil ich ja unbedingt noch aus Bottrop zurückkommen musste, ich hätte auch da bleiben können, um Benjamin Eisenberg zu zitieren, Bottrop, das ist da, wo die Müllabfuhr die Müllsäcke nicht abholt, sondern hinbringt, aber egal. Ja, dann hören wir uns nächste Woche, also sogar jetzt in einem etwas kürzeren Zeitraum von hier aus gesehen, weil wir es ja nächsten Donnerstag schon wieder haben. Und zwar werden wir mal sehen, was Sven Schulze aus Heteborn da bis dahin schon geleistet hat, ich vermute nichts, weil du kannst ja jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr viel machen. Es war ja auch völlig schwachsinnig in meinen Augen, dann hätten sie Haseloff bis zum Schluss im Amt lassen sollen, aber gut, brauchen wir nicht weiter diskutieren. Was ist die erste Landtagswahl, die wir haben?
Die ist Baden-Württemberg am 8. März.
Genau, da ist auch Frauentag. Da bin ich übrigens in Stendal, aber das ist egal, da hören wir uns auf jeden Fall am Montag wieder. Bis dahin hören wir uns am nächsten Donnerstag, das ist der 5. Februar. Schreibt uns bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier mal unter die Folge auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dahin alles Gute, Tillmann, bis dann.
Bis dann, Sebastian.